Ah, Moment. Das Telefon, ich sehe gerade, dass Richard Brause anruft.
Nein.
Jetzt wird's mysteriös.
Jetzt wird's ganz mysteriös. Also ich rufe nicht an.
Also ich würde sehr gerne rangehen, ja, um zu sehen, welcher Richard Brause das wirklich ist. Jetzt, aber
geh doch
hier
bitte
steht...
mal ran. Na, geh doch bitte mal ran.
Hallo?
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Linie. Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Hallo Benedikt.
Hallo Richard.
Benedikt, ich bin ja wirklich extrem aufgewehrt, weil du hast mir heute die Ehre gegeben, sozusagen unseren Podcast Nummer 8, unseren achten Streich zu eröffnen. Und das mit nichts Geringerem als mit meinem Lieblingsthema. Und das weiß natürlich fast jeder mittlerweile, ich liebe Cliffhanger. Und wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge schon in den Raum gestellt, dass ich ja eine Begegnung der besonderen Art hatte in der Werner Schlager Akademie, wo ich ja einige Jahre gearbeitet habe, ein wirklich sehr interessantes Projekt. Und die Werner Schlager Akademie in Schwechat, die hatte halt so einen etwas speziellen Baustil. Da hatte nicht jeder Zugang. Und wir waren immer angewiesen, ganz genau zu schauen, eben wer Zutritt hat. Der musste quasi durch eine Art Kontrolle. Und man konnte quasi in so einer Art Treppenhaus immer sehen, ob sich da Menschen, Leute aufhielten und wer sich da gerade, ich sag mal in Anführungszeichen, rumtrieb. Und ja, irgendwann habe ich mal hochgeguckt in das Treppenhaus. Ja, es war so gegen Ende des Trainings und da dachte ich, da sehe ich eine relativ große muskulöse Gestalt, die sich in so einer Ecke rumdrückte. Und dann hatte ich mich so aufgebaut, im ganzen Bewusstsein meiner 1,77 Meter und 72 Kilo. Und bin dann zu dieser Gestalt, die sich da in diese Ecke rumdrückte. Und dann drehte er sich zu mir. Ja, ich reichte ihm so bis knapp an die Brust, guckte so nach oben und dachte, also ich bin hier der Hausherr, jetzt musst du mal richtig zeigen, wer hier der Chef ist. Also fragte ich den Herrn gegenüber, kann ich Ihnen helfen? Und ich hatte schon, wer mich kennt, diese Hauch Aggressivität in der Stimme, die da sagen wollte, du bist hier völlig falsch, bitte entferne dich sofort. Und er drehte sich also um und guckte so 15 Zentimeter zu mir herunter und sagt, oh, I love table tennis. Und ich sagte, ja, super, wenn du Tischtennis magst, aber kann ich Ihnen trotzdem irgendwie helfen? Und dann guckt er so ein bisschen fragend und machte, so ein, zwei Boxbewegungen und sagte, you don't know me? Und dann sage ich, nee, sorry, ich kenne Sie nicht. Und eigentlich hätte so der logische Schritt kommen müssen, bitte zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. Nun, dazu kam es nicht. Er sagte dann, you don't know me? My name is Lennox Lewis and I love table tennis. Dann war das Eis so ein bisschen gebrochen zwischen uns beiden. Ich habe mich dann auch kurzfristig entschieden, ihn nicht aus der WSA zu werfen. Es war mir natürlich mega unangenehm, dass ich Lennox Lewis als ehemaligen wirklich Schwergewichtsweltmeister nicht erkannte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das gut ausgegangen wäre, wenn ich versucht hätte, Hand anzulegen. Im Nachgang war es so, dass sich quasi die ganze WSA-Belegschaft ein Foto mit Lennox Lewis gesichert hat, der tatsächlich geschäftlich in Wien war, der tatsächlich auch Tischtennis liebt und der mehr oder weniger nur den Abstecher gemacht hat, weil ihm jemand empfohlen hat, hey, wenn du Tischtennis liebst, dann geh mal da nach Wien in die Werner Schlager Akademie, guck das mal an. Und ich gehörte zu denen, die dann am Ende sich kein Foto gesichert hatten, weil so ganz koscher war mir das nicht. Ich weiß nicht, ob es mir übel genommen hat, aber das war mein Zusammentreffen mit Lennox Lewis.
Tja, aber du hast ihn nicht nach Klitschko gefragt, oder? Ob es da noch einen Rückkampf gibt? Da war ja noch was offen bei seinem Karriereende.
Nein, das habe ich tatsächlich alles nicht gemacht. Ich habe nicht nach Rückkämpfen gefragt. Ich habe ihn auch nicht weiter in Gespräche verwickelt. Aber freundlich wie ich bin, habe ich ihm natürlich im Treppenhaus dann die Erlaubnis gegeben, weiterhin dem Training zuzuschauen.
Ja, Richard, das war ja mal wieder eine Anekdote von dir. Wir haben heute auch einen richtigen Kämpfer zu Gast. Der wurde mal vom Tischtennismagazin als Exot mit Ehrgeiz bezeichnet. Also nicht nur ein Kämpfer hier, sondern auch ein Exot. Und er hat den Fehler gemacht, Anfang der Woche zu sagen, dass er öfters unseren Podcast hört. Und zack, haben wir ihn eingeladen.
Ja, da kam man nicht mehr raus.
Wir sprechen von der aktuellen Nummer 52 der Welt, von dem einzigen deutschen Penholder-Spieler. Herrn, der auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, oder?
Genau, auf diesem Level, ja.
Sehr gut, na gut, damit haben wir schon aufgelöst, was ist. Dank sei gegrüßt, schön, dass du dabei bist.
Hi, servus, danke.
Wie geht es dir? Erzähl mal.
Ja, mir geht's selber ganz gut. Hatten jetzt heute früh natürlich eine sehr harte Einheit und ich bin direkt quasi vom Mittagessen gekommen. Aber nichtsdestotrotz geht's mir sehr gut, meinem Körper so lala, aber ja, sonst ist alles in Ordnung. Okay, am Ende haben wir noch von der Einheit, wie es am Donnerstag gewöhnlich ist, noch schön mal 6x 1 Minute Intervalle gespielt und die machen einen ganz schön zu schaffen, muss ich sagen.
Ich hoffe, du hast das fehlerfrei gespielt. Ich habe mir das gestern ja angeguckt, da sah das ganz gut aus, da hatte ich dich auch noch in der Videoanalyse gesehen. Ich hoffe, du hast das sofort heute in die perfekte Beinarbeit umgesetzt.
Ich würde wünschen, dass es fehlerfrei klappen würde, aber leider muss ich dich da ein bisschen enttäuschen, aber ich glaube, ich habe das schon relativ gut gemacht heute.
Ja. Du bist ja auch Dauergast beim Düsseldorf Masters, du hast ja alle vier Turniere bis jetzt mitgespielt, hast da so eine kleine Privatfehde mit Dima, hast dreimal gegen ihn gespielt, das erste Mal gewonnen, dann hast du zweimal verloren, bist auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Das nächste Turnier steht vor der Tür am Wochenende, der Dima drückt sich, da wird es mal Zeit für einen Titel, oder? Jetzt geht das Telefon schon wieder los, das ist ja wie letzte Woche beim Patrick.
Ja, aber das zeigt, dass wir live sind, aber diesmal ignorieren wir es einfach.
Wir ignorieren es einfach. Ja. Kannst du mal einen Stecker ziehen irgendwie, Dangi, oder so, oder es einfach aus dem Fenster schmeißen oder so?
Nein. Ja, es sind tatsächlich hier sind zwei Telefone und es ist gar nicht meins in diesem Fall, sondern das andere. Ich sehe nicht mal, wer anruft, aber ja.
Na gut, also für unsere Zuhörer, der Dank, der ist wie letzte Woche oder letzte Folge der Patrick im Tischtennis-Internat im Büro. Und da klingelt halt ab und zu mal das Telefon. Aber wir lassen das einfach mal durchklingeln, würde ich sagen. Und du erzählst, wie du endlich den ersten Turniersieg beim Düsseldorf Masters einfährst jetzt am Wochenende.
Ja du, das ist natürlich auch wieder was mir wünschen würde, aber das ist ja auch nicht sowas, das sich einfach so wünschen lässt. Und Moment, das Telefon, ich sehe gerade, dass Richard Brause anruft.
Nein.
Jetzt wird es mysteriös.
Jetzt wird es ganz mysteriös. Also ich rufe nicht an.
Also ich würde sehr gerne rangehen, ja, zu sehen, welcher Richard Brause das wirklich ist. Aber
geh doch bitte mal ran. Dann geh doch bitte mal ran.
Hallo?
Lars, du bist das. Ja, genau, ich mache da oben hier den Podcast und du bist hier unten bei mir, hier oben, als Richard Brause angezeigt, deswegen.
Das ist der gespielte Witz gerade.
Nee, der Podcast geht schon los und die sind beide nicht im Büro, also die sind oben, aber nicht im Büro, also ich bin jetzt hier, sorry. Wir sind schon mitten in der Aufnahme, also wir haben jetzt schon 10 Minuten, 15 Minuten gequatscht.
Der Lars, ne?
Ja doch, wirklich, kein Spaß. Du bist live, ich denke, das wird vielleicht rausgeschnitten, ich weiß es nicht.
Hier wird nichts rausgeschnitten, kannst du dem Lars sagen, das soll jetzt auflegen.
Jo, ciao, ciao.
Ciao. Der Kischspiel, der Witz trifft es ganz gut.
Wahnsinn.
Zurück zur, wo waren wir stehen geblieben? Also...
Wir versuchen noch Masters. Verzweifelt zum Düsseldorf Masters zu kommen,
richtig,
ganz genau.
Richtig. Warum du nicht gewinnst, das war jetzt die Frage, oder?
Ja, mehr oder weniger, ja.
Was nimmst du aus dem Turnier mit oder wie erlebst du das? Wie gesagt, du hast jetzt alle mitgespielt und auch immer ganz gut. Wie ist das für dich, für euch?
Ja, ich muss schon sagen, am Anfang war es natürlich ungewohnt, erstmal auch nach einer langen Wettkampfpause wieder überhaupt Wettkämpfe spielen zu können. Das war, glaube ich, für alle dann wieder auf einerseits natürlich ein sehr schöner Moment, dass wir wieder Wettkämpfe spielen können, aber natürlich auch ungewohnt, auch die Anspannung. Natürlich ist es jetzt nicht wie ein richtiger Wettkampf, aber die Situationen und die Atmosphäre, es wird so ernst genommen und so professionell auch behandelt vor allem. Das gibt dann schon ein Gefühl, okay, hier, du bist eigentlich schon fast beim richtigen Wettkampf. Und genau deswegen habe ich dann auch alle vier gespielt. Ich fand das dann sehr, sehr gut für mich. Natürlich sind Wettkämpfe sehr, sehr wichtig, auch ich denke auch für die spielerische Entwicklung. Und dadurch, dass wir jetzt wegen Corona gar keine mehr hatten, fand ich es natürlich mega, dass wir jetzt die Chance hatten, überhaupt noch Wettkämpfe zu spielen. Deswegen, ja, am Ende muss man einfach nur, kann man nur das loben und sagen, natürlich, egal wie das Ergebnis am Ende war, das ist ein super Projekt und ja, ich bin super zufrieden, dass wir da überhaupt spielen können. Also nur lobende Worte kann ich da sagen.
Und ich verrate dir mal jetzt ein kleines Geheimnis. Ich hatte mit Rossi ja im Vorfeld gesprochen, als wir das Ganze angeleiert haben und dann haben wir auch überlegt und da sagte Rossi, naja, ich habe die Rückmeldung von einigen Spielern, zum Beispiel von Dang, dass da tatsächlich so ein Turnier eine super Geschichte wäre. Und wer weiß, vielleicht hat das sozusagen das Zünglein an der Waage gegeben, damit wir das überhaupt angefangen haben zu organisieren und so durchzuführen. Also insofern, du bist da tatsächlich ein echter Meinungsmacher gewesen in diesen Düsseldorfer Masters.
Ja, und ich würde ihn fast als so einen kleinen Geheimfavoriten mit einstufen, oder? Richard, was meinst du? So, wenn es jetzt, wir nähern uns der Hälfte der Turnierserie der geplanten. Vielleicht ist das dann einer, der auch im Finalturnier oder am Ende ganz oben steht. Was gibt es eigentlich für einen Preis, Richard, wenn man da gewinnt?
Also es gibt im Augenblick Ehre und die Möglichkeit, Fame. dass man eben tatsächlich sich ja regelmäßig zeigt. Nein, es ist tatsächlich so, dass es völlig ohne Preisgeld ist, weil tatsächlich auch diese Anfragen es immer wieder mal gibt. Wer weiß, vielleicht wird auch mal in so einem Finalturnier sich das ändern, aber eigentlich all diese Turniere, die es im Augenblick gespielt werden, nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich, sind wirklich nur für Ruhm und Ehre.
Ja. Nimmst du so mit, oder? Dank Ruhm und Ehre wäre okay.
Ja, also erstmal muss ich mich über diese unbekannte Information freuen, dass ich vielleicht doch noch den einen Zuschlag gegeben habe, dass das Düsseldorf Masters überhaupt stattfindet. Nee, aber es ist auf jeden Fall, auch ohne meine Meinung, finde ich das super, dass wir sowas dann organisiert bekommen haben. Und ja, mit Ruhm und Ehre kann ich noch leben.
Kannst du noch leben. Apropos Ruhm und Ehre, als treuer Hörer unseres Podcasts weißt du ja, dass wir mit unseren Gästen immer das kleine Ping-Pong-Spiel machen mit 11 Fragen. 11 kurze Fragen, 11 kurze Antworten.
Oh Gott, okay. Das hat mir Lars vorhin im Training noch erzählt, weil ich habe ihm gestern erzählt, dass ich beim Podcast dabei bin.
Hör mal, was schon erzählt gewandt. Der Lars dir im Training? Der soll sich fokussieren auf deine Beinarbeit. Das gibt's doch gar nicht.
Zu seiner Verteidigung, das war schon beim Stretching-Part.
Und okay, da hat er gesagt,
ja, das war das Schwerste für mich, diese schnellen Antworten da rauszuhauen. Und ich musste lange überlegen. Und
ja, das war ja auch so diplomatisch, der Lars.
Ja, der Lars hat das schon auch sehr gut gemacht. Aber es ist ja Wahnsinn, wie sich der Lars hier allgegenwärtig hineinschiebt. Ja, der ruft sogar live an auf unserem Podcast. Das ist sensationell. Also Lars, du bist überall.
Auf unserem Podcast-Hörertelefon sozusagen. Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also der Rossi ist da durchmarschiert, wie man ihn kennt, ja. Der Lars, der hat sich ein bisschen gedrückt. Aber es sind keine gemeinen Fragen, also fast keine. Von daher, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay, dann geht's los. Spätzle oder Sushi?
Sushi.
Das können meine Kaderkollegen noch von mir lernen.
Pünktlichkeit.
Emotionalster Moment in deiner Karriere?
Final Four Sieg mit ASV.
Pokal, jetzt im Januar meinst du wahrscheinlich, oder?
Genau.
Dein Vorbild im Tischtennis?
Früher Wang Hao, jetzt Malong.
Okay, dann die nächste Frage. Koki Niwa oder Xuxin?
Xuxin.
Diese drei Sachen würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Drei Sachen?
Drei darfst du mitnehmen, ja.
Boah, das ist super schwer für mich. Ja, ich würde auf jeden Fall irgendeine Art von Ball mitnehmen, wahrscheinlich zum Langeweile vertreiben. Vielleicht ein Schnorchelgerät, was nicht so schlecht wäre zum Schwimmen. Und sonst vielleicht ein Kissen noch zum Schlafen, aber was Besseres fällt mir jetzt nicht ein, muss ich sagen.
Na, immerhin. Solange die Freundin dich mitnimmst. Nee, die ist ja eh schon dabei. Dieses Spiel oder dieses Match würde ich gerne noch einmal spielen.
Gegen Timo in Wetzlar bei den deutschen Meisterschaften im Halbfinale.
Hätte ich darauf gewettet, dass du das sagst.
4-2 war das damals, glaube ich, ne? Im Halbfinale. 2-4. Ja, aber das war ja sein letztes Turnier. Sag mal, hast du ihn gewinnen lassen, oder?
Ja, ich glaube, der Timo hat schon so viel gewonnen, den muss man gar nicht mehr gewinnen lassen.
Nächste Frage: Diesen Menschen bewundere ich.
Nadal.
Wenn ich kein Tischtennis-Profi wäre, dann wäre ich?
Ich würde mir wünschen, dass ich dann ein Architekt wäre, aber ich weiß es nicht.
Schlecht. Du bist ja auch heute ein Architekt. Du baust dein eigenes Spiel mit deinem eigenen Spielsystem.
Das würde Helmut auch gerne hören.
Diese Regeländerung würde ich im Tischtennis begrüßen.
Regeländerung. Tatsächlich mir dann in letzter Zeit sogar Gedanken gemacht, aber so richtig auf eine vernünftige Idee bin ich nicht gekommen. Regeländerung.
Alles so gut, wie es ist. Und die letzte Frage. Das fehlt niemals in meiner Tischtennistasche.
Das fehlt niemals in meiner Tischtennistasche. Stirnbänder.
Stimmt.
Mittlerweile.
Ja, Nadal, ich glaube, der Patrick hat letzte Woche Federer gesagt. Das sind so die sind schon so auch so ja, weit verbreitete Idole bei euch, oder? Also wenn man aus Tischtennis rausgeht. Warum findest du Nadal zum Beispiel jetzt so überragend oder als dann bewunderst du ihn?
Ja, ich glaube jetzt allgemein, Tennis als großer Bruder von unserer Sportart, würden wir mal sagen, schauen wir, glaube ich, alle ziemlich gerne Tennis. Also viele im Kader von uns, die spielen auch sehr gut Tennis. Das weiß ich auch. Basti oder Rick jetzt mal genannt, die spielen da auch schon einen soliden Ball, würde ich mal sagen, in der Sportart. Natürlich schauen wir das auch sehr gerne. Für mich ist es Nadal, ich schaue ihn halt sehr gerne zu. Es ist jetzt vielleicht nicht der filigranste Spieler auf dem Court, aber er kämpft halt immer so unfassbar, hat so eine geile Leidenschaft, würde ich sagen, und das inspiriert mich auch ein bisschen, weil es sieht auch oft aus, als hätte er Schmerzen. Ich weiß nicht, ob es nur so aussieht, aber ich denke mir auch, dass er wirklich Schmerzen hat und kämpft und beißt sich da immer noch in diese Spiele rein, und das finde ich einfach tierisch geil, muss ich sagen.
Richard, wer ist dein Idol im Tennis? Lass mich ran. Ivan Lendl vielleicht?
Ja, das wäre durchaus eine Variante. Ich glaube, mit meinem Stil, ich würde auch Wimbledon nie gewinnen und fühle mich eigentlich mehr auf Clay Court zu Hause. Ich glaube, Ivan Lendl hat tatsächlich einige Male auf Sand super gut gespielt, war ja lange Jahre die Nummer 1, aber Wimbledon fehlt ihm, mir auch.
Oh ja. Richard, an dieser Stelle stelle ich dir eigentlich immer die Frage über unseren Gast, nenne drei Wörter, die dir als erstes einfallen. Das können wir heute mal lassen. Aber du kannst uns sagen, was zeichnet Dang aus? Sowohl am Tisch als auch abseits des Tisches.
Also ich glaube, dass Dang wirklich jemand ist, der unglaublich Informationen aufsaugt. Und der eben versucht auch, sich verschiedene Informationen aus den verschiedensten Bereichen zu holen und dann eben einfach zu prüfen, wie passt das in mein Spiel. Es ist ja nun wirklich ein bisschen wir haben es am Anfang gesagt, ein kleiner Exot, ne, als Penholder-Spieler, der natürlich dann auch einmal Informationen von unseren Trainern, die selbst Penholder gespielt haben, wie Leyang oder Xiaoyong, aufnimmt, aber gleichzeitig eben auch diese, ich sag mal, übergeordneten Infos zur Beinarbeit und zu diesen Sachen, die eben generell fürs Tischtennis notwendig ist, von Helmut, von Rossi, von Lars. Also da sammelt er unglaublich Informationen. Ich sag mal, es ist so ein bisschen ein Jäger und ein Sammler. es dauert natürlich einfach noch so ein bisschen länger, bevor dieses Mosaik in die einzelnen Teile fällt. Weil ich glaube, dass das Spielsystem von Dang relativ kompliziert ist, so zusammenzufügen. Deswegen hat es insgesamt schon noch mal ein bisschen länger gedauert, bevor das eben wirklich alles in die richtige Position fiel. Und der Dang ist sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Das hat ja erst angefangen.
Ja, danke, klingt ganz gut, oder? Vielleicht gleich zum Penholder mal, weil die Frage kam auch, wenn man bei auf unserem Instagram-Kanal, möchte ich hier nochmal betonen, den es jetzt neu gibt, Ping Pong Brause, also wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren, hatten wir ja neben einem sehr schwierigen Quiz auch eine Fragerunde an den Dang, und da war auch eine Frage, wie es überhaupt dazu kam, dass du Penholder spielst. Dein Bruder ja zum Beispiel spielt Shakehand.
Ja, das ist, glaube ich, fast die meistgestellte Frage, die ich bekomme tatsächlich. Und das ist eigentlich ganz einfach, das glaubt mir meistens keiner. Ich konnte einfach, am Anfang habe ich auch mit Shakehand gespielt, also ich habe mit Shakehand angefangen. Nochmal kurz eine Anekdote dazu, mein Vater war früher mehr oder weniger so ein Bewunderer oder so. Er fand Kong Ling Hui immer sehr gut vom Spielsystem und auch, ja, so allgemein vom Spiel hat er gedacht, das wird so das moderne Tischtennis sein, und er wollte auch, dass ich natürlich mit Shakehand spiele, aber ich konnte einfach keine Rückhand. Ich konnte wegen diesem langen Griff damals keine Rückhand spielen. Und damals war dann auch zufälligerweise Wang Hao sehr stark, als ich mit Tischtennis angefangen habe, und hat mein Vater irgendwann mal zum Spaß gesagt, ja gut, dann probier's doch mal mit dem Penholder-Griff. Und ich weiß nicht wieso, aber es hat direkt geklappt. Daran kann ich mich noch erinnern, das war dieser eine Moment, wo ich da Rückhand gespielt habe, dachte, okay, das ist für mich viel natürlicher in dem Moment, als mit dem Shaken und diesem Griff da irgendwie da Rückhand zu spielen. Und ja, dann haben wir dann irgendwann so weitergemacht.
Vielleicht wäre das auch mal eine Überlegung für viele Amateurspieler, die sich irgendwie mit der Rückhand nicht zurechtkommen, einfach mal Penholder ausprobieren, Richard. Ist das, also vielleicht mal, um die Frage noch ein bisschen ernsthaft zu stellen, was sind denn die Vor- und die Nachteile von so einem Penholder-Griff im Vergleich zu einem Shaken?
Naja, also man hat normalerweise schon ein paar Vorteile, vor allem im Aufschlag-Rückschlag-Verhalten, ja. Aber diese klassischen Nachteile, von denen man eben früher gesprochen hat, nämlich, dass man ganz schlecht mit Rückhand spielen kann, das hat zum Beispiel Wang Hao in dieser Generation schon ziemlich ad absurdum geführt. Auch ein Xu Xin hat sich ja in den letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahren extrem mit Rückhand verbessert, hat aber auch sehr, sehr lange gebraucht. Es ist tatsächlich, glaube ich, in dieser Koordination zwischen Vorhand und Rückhand, Dangi, korrigiere mich, wenn ich hier was Falsches sage, doch ein bisschen schwieriger, das zusammen zu kombinieren. Aber generell gilt es natürlich nach wie vor, um mal von den Vorteilen zu sprechen, dass ich im Aufschlag-Rückschlag-Bereich, ich habe ein bisschen mehr Spiel im Handgelenk. Ich kann dadurch ein bisschen besser variieren im Aufschlag. Eine der Stärken von Dang, der extrem gute kurze Rückschlag, der dann eben so aggressiv ist, dass oftmals der Gegner etwas später am Ball ist und so Dang dann die Möglichkeit hat, direkt diesen dritten Ball dann zu attackieren. Also insofern, das sind eigentlich die Vorteile. Und wenn man so eine gute Penholder-Rückhand hat, wie Dang das zwischendurch hat, der kann ja wirklich Rückhand gegen fast jeden mittlerweile spielen, dann ist das vielleicht eine gute Alternative. Es dauert halt wirklich länger, bevor die ganzen, ich sag's immer, Mosaiksteinchen so in die richtige Position fallen.
Ja, ich habe da eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen oder zu korrigieren. Das war schon ziemlich gut.
Würde ich dir auch nicht raten beim Sportdirektor. Ich frage mich immer, wie man mit Penholder Rückhand spielen kann. Ich sitze ja auch gerade so und versuche das so nachzumachen. Ich glaube, ich würde mir da das Handgelenk brechen. Und ich habe es ja auch noch so klassischerweise in Erinnerung, dass man nur Vorhand spielt mit und dann so umgreift.
Ja,
irgendwie.
Das ist tatsächlich der Nachteil vorher gewesen. Aber mittlerweile ist es ja tatsächlich auch so, dass man mit zwei Belägen diesen Rückhand-Penholder eben spielt, dass man, Dangi macht das sehr, sehr tischnah. Auch die Eröffnung ist wirklich ja fast wie ein normaler Rückhand-Topspin. Ehrlicherweise hat Xu Xin diesen nächsten Schritt, so dominant, wie er jetzt vor der Corona-Pause gespielt hat, schon so gemacht, als er eben auch mit dem Penholder-Rückhand angefangen hat, besser und besser zu attackieren. Vorher war es so, dass er tatsächlich diese Rückhand immer wieder mal als Variante gespielt hat, aber längst nicht so stabil, wie das Wang Hao zu seiner besten Zeit geschafft hat.
Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich, dass wir auch einen Penholder-Spieler haben. Das ist überhaupt, es gibt ja gar nicht mehr so viele Penholder-Spieler auch auf der gesamten Tour. Und jetzt haben wir noch einen in unserer Nationalmannschaft.
Ist auf jeden Fall.
Ein echten, total spannend. Einen echten Exoten, der dann auch noch Ehrgeiz hat, zu allem Überfluss. Erzähl mal, Adang, du kommst ja aus einer, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, du kommst ja aus einer Tischtennisfamilie, wie sie im Buche steht. Deine Eltern haben beide für Kinder in der Nationalmannschaft gespielt. Dein Bruder spielt immer noch, ich würde mal sagen, semi-professionell zumindest. Wie bist du denn zum Tischtennis gekommen, oder hast du überhaupt eine Wahl gehabt, was anderes zu werden als Tischtennisprofi?
Also ich habe erst gedacht, du willst mir die ironische Frage stellen, wie ich zum Tischtennis gekommen bin, weil ja, es ist ja relativ, wie du schon gesagt hast, relativ offensichtlich. Meine Eltern haben beide gespielt. Ich glaube, ich hatte schon noch die Entscheidung, wenn ich gesagt hätte, ich habe wirklich gar keinen Bock auf Tischtennis, da hätten meine Eltern auch gesagt, ja gut, dann lass es halt. Aber ich glaube, als Kind hat es mir sowieso immer Spaß gemacht, wenn ich mich bewegen konnte und ein bisschen spielen konnte. Und Tischtennis ist ja nach wie vor ein Sport. Und es hat mir dann natürlich Spaß gemacht und dann bin ich natürlich dran geblieben. Und ich glaube, Erfolge machen immer auch Spaß und da war ich auch nicht so schlecht zu einem jungen Alter. Und ja, dann bleibt man natürlich am Ball.
Ja, bleibt man am Ball, aber so ganz klassisch war ja dein Weg trotzdem nicht. Ne? Du hast ja dann auch erstmal Abitur gemacht und ja, man könnte dich schon fast ein bisschen als Spätstarter oder Spätzünder bezeichnen. Deine Debütsaison TTBL war, glaube ich, 2017. Korrigier mich, wenn ich hier die Fakten falsch rausballer. Und ja, Nationalmannschaft war 2018, da kann ich mich erinnern, da hast du in Berlin gegen eine richtige Maschine verloren. Ja. Dragan Subotic, glaube ich, hieß der damals, ja, nicht Evans, ja, sondern Dragan. Ja. Und seitdem ist ja wirklich viel passiert. Hast du am Anfang dann doch gesagt, okay, ich möchte jetzt erstmal mein Abi machen und so weiter und so fort und dann richtig durchstarten? Oder wie kam das dazu? Ich meine, so ganz linear ist es ja dann trotzdem nicht deine Karriere.
Ja, ich glaube, dadurch, dass ich war natürlich auch nicht auf dem Internat. Mein Vater hat mehr oder weniger das Training dann geleitet für mich im Verein. Damals mit dem TTC Frickenhausen hatten wir natürlich einen sehr starken Verein, quasi 5 Minuten vor meinem Haus entfernt. Und da habe ich halt dort im Verein trainiert, war dann auch natürlich auf einer normalen Schule, auf einem normalen Gymnasium. Da wurde mir leider nichts geschenkt, musste ich alles ganz normal wie die anderen Schüler mir auch erarbeiten und erlernen. Und für meine Eltern und auch für mich war ich immer klar, dass ich mein Abi erst mache, bevor ich dann den anderen Weg probiere mit dem Sport als Profi. Und ja, ich glaube, wie du gesagt hast, also ich hatte sehr viele Höhen und Tiefen in meiner, ja, sagen wir mal, jungen Karriere jetzt. Im Schülerbereich war ich schon sehr stark, vor allem am Anfang war ich sehr stark. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner ersten Jugend-DM, bei dem Fall Schüler-EM, habe ich direkt Bronze geholt. Da hatte ich noch ein Jahr im Schülerbereich und da war ich und auch viele andere waren dann überrascht. Und dann kam eigentlich die nächsten 3-4 Jahre eher gar nichts mehr und es lief nicht mehr so gut. Aber ich habe eigentlich immer dran geglaubt, dass ich es nochmal vielleicht schaffen kann, auf jeden Fall probieren möchte. Und genau, dann habe ich mich nach dem Abi, habe ich mir gedacht, okay, ob ich mir jetzt diese 1-2 Jahre, so wie es meine Freunde gemacht haben, nach Australien oder Neuseeland da die Zeit vertreibe oder ob ich 1-2 Jahre Profi probiere, dann mache ich lieber Profi. Und ja, ich muss sagen, ich bereue es nicht.
Ja, ist auch ziemlich krass. Das habe ich mir notiert. Du warst im Januar 2018 noch irgendwie 300 Apps in der Weltrangliste. Hattest jetzt, glaube ich, im März oder im Februar deine erste Top-50-Platzierung. Vielleicht die Frage auch an Richard, was ist in diesen 2 Jahren bei Dang passiert, dass er so einen krassen Sprung gemacht hat?
Also ich denke mal, was natürlich immer dabei im Hinterkopf ist, man braucht natürlich einfach auch längere Zeit, um heute im Tischtennis ganz oben anzukommen, bevor eben man selbst ein kompletter Spieler ist. Und wir haben das ja vorhin schon mal erwähnt, das ist ein nicht ganz einfaches Spielsystem, nicht ganz einfach eben insgesamt zu koordinieren. Und da braucht man einfach auch noch ein bisschen länger. Manchmal so ein bisschen wie ein Abwehrspieler, der auch etwas, oder wie ein Wein, der etwas länger braucht, um zu reifen. Ja, und bei Dangi war es tatsächlich so, dass er insgesamt schon an sich geglaubt hat. Das war für mich eigentlich auch klar. Aber es hat wirklich etwas länger gedauert, bevor dann er diesen nächsten Schritt machen konnte. Er hat die ganze Zeit sehr, sehr fleißig trainiert und war im Match, dann sagt, wenn ich das falsch einschätze, zwischendurch ein bisschen brav. Und man hat immer gedacht, hey, der spielt ganz gut mit, aber wann macht er diesen nächsten Schritt? Und dann gab es eben zwischendurch für mich, das habe ich so im Hinterkopf, hat er in der Bundesliga angefangen, eines der ersten etwas größeren Matches, so wie ich das zumindest für mich gespeichert habe, war gegen Apollonia ein Sieg. Dann hattest du, ich glaube, das war bei den Österreich Open, wo du auch gegen Apollonia, ich glaube nach 0-3 Rückstand noch 4-3 gewonnen hast. Und dann fingen so langsam an, die Ergebnisse zu kommen. Und damit natürlich auch das Zutrauen, hey, ich bin nicht nur ein Exot, sondern ich bin auch jemand, der in der Lage ist, dort nach oben reinzugehen. Und ich glaube, es hat einfach länger gedauert. Das muss man mittlerweile unseren Spielern, wir hatten Patrick Franziska ja auch schon da, mittlerweile zugestehen. Das ist nicht eine Sache von heute auf morgen, das ist eine Sache, die einfach länger dauert. Warum? Weil Tischtennis so komplex ist, dass man eben gar nicht mit einer Schwäche, die man einfach überspielen kann, wieder nach oben kommt. Man muss quasi sehr, sehr komplett sein. Und je nach Spielsystem, und Dang hat ein kompliziertes Spielsystem, dauert es länger. Und in diesen 2 Jahren kam eben dann ein hoher Fleiß, ein ganz regelmäßiges Training in Düsseldorf in der Trainingsgruppe in Kombination mit vielen Einsätzen. Ich glaube, dass auch in Grünwettersbach du einen Top-Verein hast, der dich da wirklich auch unterstützt hast, viele Chancen gegeben hast. Ja, und am Ende steht der Einzug ins Top 50. Und ich bin mir sicher, dass da noch eben nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also dann mischt die Truppe ganz gut auf im Augenblick.
Ja, und die Corona-Pause, die kam dir ja fast ein bisschen ungelegen, wenn man sich so, sagen wir, dein letztes halbes Jahr nimmt. Ich erinnere mich da an Bremen mit Benne im Finale. Ich glaube, Grand Finals habt ihr noch gespielt. Dann kam Grünwettersbach, der Pokalsieg. German Open in Magdeburg hast du auch ein gutes Turnier gespielt, bist dann gegen Malong raus. Dann die Portugal Open gewonnen. Also, und dann kam Corona. Also das passt jetzt nicht ganz so richtig rein bei dir, oder?
Ja, das haben mich natürlich auch schon ein paar Leute gefragt, wie ich das jetzt so sehe, aber ich meine, ich weiß auch, es kann nicht nur immer nach oben gehen, es gibt immer mal wieder so einen kleinen Einschnitt, wo man wieder ein bisschen schlechter spielt und vielleicht ist es so besser, dass Corona auch gekommen ist und mir den Einschnitt vielleicht so genommen hat sogar, aber ja, am Ende kann man es nicht wissen, es ist eine Situation, mit der wir alle leben müssen und niemand weiß, wie es anders gelaufen wäre.
Sonst könnte man sagen, nur ein Virus konnte Dang Chu stoppen, ja, aber jetzt...
Wir werden irgendwann sagen, nicht einmal ein Virus konnte Dang Chu stoppen.
Ja, also wir hoffen natürlich alle, dass es auch, um mal den ganz kurzen Ausflug zu machen, jetzt irgendwann auch wieder losgeht. Aber klar, wir müssen auf Sicht da immer wieder planen. Im Augenblick steht im Raum, dass die Herren-Europameisterschaften und Damen-Europameisterschaften in Warschau, dass die eben gespielt werden. Aber ob sie dann wirklich so durchgezogen werden, muss man tatsächlich noch abwarten.
Tja, ja, du warst ja sogar, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten es in der ersten Folge sogar schon mal, du warst ja in Polen, auch beim Polen Open, die dann tatsächlich auch abgebrochen wurden an dem Turnier Freitag. Wie war das für dich? Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das so abgelaufen ist damals. Du bist ja quasi mitten im Turnier, wurde das dann quasi beendet.
Ja, das war zwar tatsächlich echt nicht perfekt für uns. Ich bin dann an dem Tag gerade erst angereist und ich musste nicht in die Qualifikation. Bin mit dem Steffen Mengel angereist, haben uns zum Abendessen verabredet und eigentlich auch zum Training mittags. Und dann kam für uns eine WhatsApp rein. Ich glaube, Kilian war es oder mein Bruder, ich weiß es nicht mehr genau. Der hat mir dann ein Bild von der Einspielhalle geschickt. Da hing ein Zettel, wo drauf stand, okay, es gibt einen möglichen Verdacht auf eine Erkrankte von Corona und da habe ich diese Nachricht bekommen, da habe ich dem Steffen gesagt, ey, lass uns besser nicht in die Halle gehen, nicht, dass sie am Ende wirklich Corona hatten, dann sagen die, wir waren in der Halle und wir müssen hier irgendwie in Polen 2 Wochen in die Quarantäne. Dann haben wir uns beide relativ gut und schnell verstanden, haben gesagt, okay, dann gehen wir nur essen und das haben wir immer noch mitgenommen, die Pizzeria war gut, da waren wir dann genüsslich essen und dann, ja, das war dann mit Richie, weiß ich auch, das war dann ein ganzes Hin und Her zwischen Organisierer und DDDP und allem hin und her, ob es jetzt Turnier abgesagt wird, ob sie Corona hat, was jetzt wirklich passiert ist und dann irgendwann ganz spät in der Nacht, ich glaube, ja, kurz vor 12 kam dann die Nachricht von der Organisation, ja, das Turnier wird abgesagt, ja, ihr könnt alle nach Hause fahren, ja, und das war dann meine Polen Open quasi. Ich bin angereist, habe eine Nacht geschlafen bis 6 Uhr morgen und bin am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Also war ich 16 Stunden effektiv in Polen, ohne einen Ball gespielt zu haben.
Das muss man sich mal, also wenn das so für den Allgemeinsportler, um das mal dann so vielleicht darzustellen, ja, was dann passiert, man kreiert dann WhatsApp-Gruppen, ja, Dangi, wir haben ja dann immer wieder konferiert über WhatsApp, damit wir eben dann nicht 10-mal telefonieren müssen, haben wir eben alle, die in Polen vor Ort waren, reingenommen. Ich selbst war da nicht vor Ort, habe dann versucht, den Thomas Weikert damals noch ans Telefon zu bekommen, weil es natürlich genau so in dem Bereich ist, gewesen ist, dass man nicht so genau wusste, in welche Richtung geht das. Es war ja noch erstmal relativ erlaubt und normal, auch internationale Turniere zu spielen. Das war ja deutlich vor dem Lockdown. Ja, und dann irgendwann kam Mitternacht erstens die Entwarnung hier, passt auf, da gab es keinen Corona-Fall in Polen, aber gleichzeitig die Absage des Turniers. Und das war schon ja eine extreme Geschichte mit Höhen und Tiefen. Und wir wussten wirklich am Anfang nicht, wie man mit so einer Sache umgehen soll. Aber es war richtig, damals abzubrechen. Und ja, aber wir hoffen jetzt, dass in Polen die Euros stattfindet.
Ja, es war auch das letzte Turnier. Seitdem wurde im Prinzip auch kein Tischtennis mehr gespielt.
Ja, ist danach noch die Oman Open gewesen. Aber da war als letzter Mohikaner ein Stück hinter Polen, glaube ich, die auch noch zu Ende gespielt worden sind. Da war, glaube ich, Bastian als letzter, genau, ja, der eben dort war. Da hat Kamal aus dem Kopf raus hat das Turnier gewonnen. Ja, das war quasi das letzte internationale Turnier. Bislang gab es danach keine weiteren internationalen mehr.
Genau.
Außer das Düsseldorf Masters, das du am Wochenende ja zum ersten Mal gewinnen wirst. wir haben noch ein paar Fragen an dich von den Hörern. Ein paar haben wir schon beantwortet, gerade die zum Thema Penholder. Eine Frage, die vielleicht jetzt auch passt so ein bisschen zu deiner Zukunft, von Johannes DT. Welche Ziele hast du dir denn vor allem international gesetzt? Der Richard hat gerade schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen die Parallelen zu Xuxin gezogen, ja. Was dann noch möglich ist, was hast du dir so Ziele gesetzt, zu sagen, okay, ich möchte Top 20, ich möchte Olympia oder irgendwie sowas? Oder schaust du, was kommt?
Also ich glaube, jeder Sportler hat Ziele und ich habe jetzt so richtige Ziele, wo ich sage, okay, das ist das und das muss ich erreichen, sonst bin ich unglücklich, das habe ich jetzt nicht. Ich glaube, mein größtes Ziel ist einfach, mich stetig weiterzuentwickeln, ob es jetzt im mentalen, körperlichen oder spielerischen Bereich ist, ist mir eigentlich alles lieb und das ist eigentlich im Grunde genommen mein größter Wunsch oder mein größtes Ziel, mich ständig zu verbessern, jeden Tag zu nutzen quasi, um auch besser zu werden. Und ich weiß auch mittlerweile, auch wenn es hart ist, Niederlagen gehören dazu und auch kleine Rückschläge. Aber das Hauptziel muss immer sein, dass man sich am Ende verbessert hat in irgendeiner Art und Weise. Und das ist im Grunde genommen mein Ziel. Natürlich würde ich auch gerne in den Top 20 sein, da brauche ich jetzt nichts sagen. Das ist nach Top 50 wahrscheinlich so der nächste große Sprung, den ich, ja, sagen würde, dass es der ist. Und ja, das würde ich natürlich gerne erreichen, aber Ziel ist es natürlich immer, mich einfach weiter zu verbessern.
Eine Frage haben wir noch, ich weiß nicht, ob das ein Insider ist. Wie ist das Gefühl, früher im Schafstall trainiert zu haben und heute mit Dima? Gibt es eine Anekdote, die ich noch nicht kenne, oder?
Du kennst den Schafstall nicht.
Nee, den kenne ich nicht. KKT93, ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt.
Also es ist auf jeden Fall ein Insider. Also im Schafstall haben schon viele Legenden trainiert. Das ist so eine ganz, ganz kleine Halle bei uns im Dorf. Die ist mehr oder weniger auf so einem kleinen Hügel und da passen wirklich maximal 3 Tische rein. Da kannst du gut trainieren auf den 3 Tischen. Und da habe ich angefangen, quasi mit Tischtennis so richtig zu spielen. Und da waren in dieser ganz, also wenn ihr die sehen würdet, ihr würdet denken, wieso ist die Halle noch nicht abgerissen? Aber die steht tatsächlich noch. Und ja, ist natürlich ein Riesenunterschied, jetzt in großen und schönen Hallen mit besten Bedingungen zu trainieren, aber im Schafstall bin ich tatsächlich auch noch ab und zu.
Back to the Roots. Hat eigentlich die Halle in Höchst im Odenwald in Timos Heimat auch einen Namen, richtig?
Ich nenne sie immer die Heiligen Hallen in Höchst.
Die Heiligen Hallen in Höchst. gut, eine Frage noch. Wie kann das sein, dass du noch kein Düsseldorf Masters gewonnen hast? Also ist schon anderen auch aufgefallen. Und Fred.Spreckelsen fragt, warum spielst du so fest Vorhand? Das hat er wahrscheinlich schon mal am eigenen Leib erfahren, oder?
ich habe mich an ganz harte Matches gegen ihn erinnert. Also ich glaube, er hat zwar auch einmal gegen mich gewonnen. Ja, schwer zu beantworten. Ich denke mal vom Training. Ich weiß auch nicht, wie hart meine Vorhand wirklich ist. Habe die ja selber noch nie blocken müssen. Aber ja, das Kompliment nehme ich auf jeden Fall an.
Also ich würde mal sagen, wenn es um Stärken und Schwächen geht, ja, also was natürlich eine deiner herausragenden Stärken ist tatsächlich, und das könnte da so einen Hinweis drauf geben, warum ist die Vorhand so hart? Die ist ja nicht unbedingt nur hart, die ist auch schnell. Und das hängt mit Timing zusammen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, an was du mit der Vorhand eben sehr, sehr gut gearbeitet hast. Auch wenn man sich zum Beispiel mal beim Düsseldorf Masters das Spiel gegen Dimitri, das erste anguckt, diese Art und Weise zum Gegenspin und diese Art und Weise eben vor allem auf den Schupf in die tiefe Rückhand. Wenn du da rumgehst, wenn du tatsächlich die Rückhand mal läufst, ist das Timing halt sehr, sehr gut. Und Timing ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ich nämlich einfach den Ball zu früh oder zu spät treffe, dann habe ich nicht den gleichen Outcome, wie wenn ich ein optimales Timing habe. Das ist tatsächlich eine der herausragenden Stärken von Dang, wenn er gut zuvor ansteht, ein sehr, sehr gutes Timing zu haben.
Ja. Danke.
Bitte. deswegen heißt der Podcast auch so, wie er heißt. Wegen den messerscharfen Analysen und den außergewöhnlichen Anekdoten von Lennox Lewis, Björn Borg und Co. Wir haben einen Netzroller der Woche wieder. Wir haben diesmal gesagt, wir machen einen Spieler. Ich hatte auch mal kurz mit dir gesprochen, Dang. Shun Mitsutani, das hast du ja so ein bisschen, ich würde sagen, eine besondere Beziehung oder zumindest vielleicht eine etwas besondere als andere. Sag mal, erzähl mal, woher kommt der Kontakt oder die Beziehung zu Mitsutani?
Ja, ich glaube, die ganz Interessierten und die auch ein bisschen in der Szene sind, die wissen, mein Vater war ziemlich lange der Privattrainer von Shun Mitsutani. Und das war jetzt damals noch, da ging ich zur Schule, da war ich glaube gerade, ja, lass mich sagen, 15, 16. Und hat mein Vater die Zusammenarbeit mit Shun begonnen. Und das war für mich natürlich, oder er ist ja immer noch ein absoluter Weltklasse-Spieler und damals war er natürlich auch ein Weltklasse-Spieler in der Weltspitze. Und für mich jetzt, sage ich mal, als ja Dulli in der Tischtennisszene, war das natürlich was ganz Besonderes, dass jetzt Shun mit meinem Vater zusammenarbeitet und natürlich auch das eine oder andere Mal bei uns zu Hause war und auch im Training war. Und dann, ja, ich glaube, wie es für jeden Spieler ist in dem Alter, schaut man ein bisschen herauf auf das Idol dann in dem Fall, weil man dann denkt, ah, es ist, ja, okay, hier ist ein Topstar, da möchtest du auch irgendwann sein und ja, du fängst an, ihn so ein bisschen zu bewundern und ja, natürlich hat sich da auch irgendwann eine Freundschaft zwischen mir und ihm entwickelt, mehr oder weniger und ja, was, am Ende kann ich nur sagen, ich kann nur Positives über Shun allgemein auch sagen. Ja, viel geprägt hat er mich vielleicht nicht so sehr, aber auf jeden Fall habe ich da sehr hinaufgeschaut und es war auch, ich glaube, eine sehr gute Phase von mir, dass ich ihn auch im Training und auch allgemein im Leben so ein bisschen, ja, sehen konnte.
Ja, und Privattrainer ist ja fast ein bisschen bescheiden. Dein Papa hat ihn ja mehr oder weniger auch zu zwei oder zu einer Einzelmedaille bei Olympia geführt. Und im Teamsensieg haben sie aber, glaube ich, Silber gewonnen damals.
Zweiter geworden, genau.
Wo wir Bronze gewonnen haben 2016 in Rio. Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, was du von ihm abgeschaut hast, aber du hast ja schon gerade gesagt, nichts. Also
also nichts ist es auch falsch. Ich habe mich da, also nicht ganz richtig zumindest, er spielt halt ein komplett anderes Spiel, was ich spielen muss. Jung, ja, das muss ich jetzt glaube nicht sagen. Es bewegt sich super, hat eine super Ballkontrolle und ist ein sehr, sehr genauer und detaillierter Spieler auch. Aber ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da war ich so, ja, ein bisschen down vielleicht, war ein bisschen niedergeschlagen, habe vielleicht nicht so gut in der Liga gespielt, lief einfach allgemein die letzte Zeit im Tischtennis, lief es nicht so gut, dann mit dem Abi nebendran parallel, da war ich halt schon sehr unter Stress und da habe ich mich in der Halle so mehr oder weniger so schleifend aufgewärmt und bin dann so ein bisschen durch die Halle so, ja, joggen kann man das noch gar nicht nennen, bin ich da so ein bisschen rumgetraben und da war halt Shun auch da und dann ist er an mir so vorbeigejoggt zum Aufwärmen, hat mir so an die Schulter gehauen, hat mich so gefragt, ey, was ist los, wieso bist du so niedergeschlagen und ja, du musst ein bisschen mehr Gas geben und musst dich ein bisschen mehr motivieren und dann habe ich mir so gedacht, okay, da habe ich mich auf einmal, ich weiß gar nicht, ich kann es mir gar nicht erklären, wieso, aber ich habe mich so gefreut in dem Moment, dass er es überhaupt wahrgenommen hat, dass ich so mehr oder weniger ein bisschen niedergeschlagen war und habe mir dann gedacht, ich möchte irgendwann auch mal so ein großer, so ein Idol sein für andere Kinder, wenn ich mal wirklich auch so groß und so gut bin wie er, dass ich da auch mal vielleicht beim anderen Jungen, der jetzt, bei dem es gerade nicht so läuft, dem auch ein bisschen motivieren kann, so wie er mich damals motiviert hat. Und das, ja, das ist sowas, das, daran kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern passiert.
Das finde ich ganz, ganz spannend. Also dieses Wahrnehmen, also man hat es ja, oder sage ich mal so, man hat so einen richtig guten Schritt gemacht, wenn man von anderen wahrgenommen wird. Ja, also das ist so, wenn du triffst irgendjemandem und dann sagst du, ja, ich spiele gegen dich einen Satz und der fragt dann und der sagt dann, ja, wir wollen was machen und dann sagst du, ja, ich gebe dir 8 vor. Und der Typ sagt, ja, aber du kennst mich doch gar nicht. Und du sagst zu ihm, ja, genau deshalb kann ich dir 8 vorgeben. Also es ist sowas wahrzunehmen und jemanden einschätzen zu können, dann hat man wirklich einen Schritt gemacht. Das fiel mir jetzt eben ein, als ich hier unsere Road to Tokyo, wenn herausragend, ich würde euch dafür in die Richtung Oscar schieben, als ich die letzte Road to Tokyo gesehen habe. Ich glaube, gestern oder vorgestern habt ihr das veröffentlicht. Ja. Und man sieht Timo, wie er dann in der, wie haben sie es genannt, hessischen Talent Talentschmiede.
Hampels Talentschmiede.
Genau, Hampels Talentschmiede. Und er dann plötzlich mit so einem Clane gespielt hat, würde man in Hessen sagen. Und ich musste erst zweimal hingucken, bevor ich dann feststellte, das war Patrick Franziska. Und der hat sich ja dann tatsächlich auch doch über die Jahre verändert. Und das ist sowas, wenn du sagst, hey komm, ich finde dich gut, du kannst hier den Schritt nach oben machen. Also ich finde sowas spannend, wahrgenommen zu werden. Ja, und Jun ist vielleicht dazu auch noch wirklich ein herausragender Spieler gewesen, der viele Jahre ja wirklich auch die japanische Mannschaft getragen hat. Ja,
was fällt dir zu Mizutani ein? Was macht ihn aus, vor allem am Tisch?
Also der Dang hat das ja schon mal so ein bisschen im Raum gestellt. Das ist ein sehr, sehr genauer Spieler. Mario Amesic, der vor allem in den Anfangsjahren mit Jun auch gearbeitet hat, als der Jun, ich weiß nicht, ob das sich noch alle Leute dran erinnern, er hat ja in Düsseldorf zusammen mit Kishikawa in so diesen ersten Generationen in Deutschland quasi gelebt und trainiert, ja auch lange für Düsseldorf gespielt. Und Mario hat immer gesagt, das ist eine kleine Professor. Und so ist er tatsächlich. Also ist wirklich jemand, der Tischtennis kennt, der Tischtennis versteht und wo aber es lange gebraucht hat, um so ein bisschen mehr Aggressivität und ein bisschen besser mit der Rückhand spielen zu können, um das ins Spiel einzubauen. Ich glaube, das hat dein Daddy vor allem sehr, sehr gut hinbekommen, bis hin zum Erfolg eben 2016, wo er nicht nur der deutschen Mannschaft wirklich großen Kopfzerbrechen bereitet hat, hat ja da wirklich maßgeblich dran, waren maßgeblich dran beteiligt, dass wir gegen Japan eben verloren haben im Halbfinale. Er hat ja auch im Finale gegen China wirklich super gespielt und hat gegen Suk Sin, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar gewonnen, sein Einzel. Und hat völlig verdient die Bronzemedaille 2016 gewonnen. Und ich glaube, das ist er schon sehr, sehr eng auch verbunden gewesen mit deinem Daddy.
Ja, seitdem läuft es auch nicht mehr so richtig bei ihm, habe ich zumindest so einen Eindruck. So, also klar, man redet da über ein hohes Niveau, aber ihm fehlen seitdem schon ein bisschen die großen Titel. Also gibt es ein Spiel, wo du sofort dran denkst? Vielleicht die Frage auch an euch beiden von Jun Mizutani, irgendein Match?
Also für mich war sein ganzer Auftritt 2016, der bleibt als ein aggressiver Jun Mizutani, als ein wenig verspielter, als ein sehr, sehr klar mit einem Ziel spielender Jun Mizutani. Sonst war er ja häufig auch mal jemand, der lieber den Ball einmal ein bisschen höher und ein bisschen weniger aggressiv gespielt hat. Aber da 2016, da war er wirklich auf dem Punkt.
Dank bei dir.
Ja. Ja, sehe ich absolut ähnlich wie Richie. Ich finde auch, dass 2016 auf jeden Fall, also vor allem bei der Olympia auch, das ist den besten Jun, den ich je gesehen habe damals. Und ich glaube, ich weiß nicht mal, ob er es nochmal schafft, an diese Form zu kratzen, aber ich glaube, das war schon sehr, sehr beeindruckend, was er da gespielt hat.
Ja, er ist ja noch gar nicht so alt, ne? Er ist, glaube ich, Anfang 31. Welches Spiel mir halt in Erinnerung bleibt, ist vielleicht ein bisschen negativ, aber ist tatsächlich das 2017 bei der WM gegen Harimoto, so ein bisschen die Wachablösung, wo er 4-1 verloren hat. Harimoto war damals, glaube ich, erst 13. Jetzt vor Olympia nicht fürs Einzel nominiert. Ich weiß nicht, ob sich da noch was ändert. Wahrscheinlich nicht mehr. Richard, wo geht der Weg noch hin von Jun Mizutani? Meinst du, Dank hat es gerade gesagt, wird er nochmal irgendwie an seiner Bestform kratzen können?
Oder? Also ich bin mir sicher, dass für Tokio er nochmal alles rausholen wird. Und dann gilt so ein bisschen in die Richtung, was will er? Japan hat eine relativ, ich sag mal, stark reglementierte Nationalmannschaft. Da ist es klar, dass sehr, sehr viele junge Spieler nach vorne drängen. Wenn Jun es wirklich will, glaube ich, dass er noch einige Jahre sich dort in den ersten drei oder vier halten kann. Aber natürlich ist der Konkurrenzkampf extrem. Und da muss man einfach abwarten, was möchte Jun? Ich glaube, so wie ich ihn kenne, so aus dem Kopf raus, der hat 2012 auch, weil er ja auch ein bisschen enttäuscht war mit seiner Performance, erstmal ein halbes Jahr Pause gemacht nach den Olympischen Spielen, um einfach mal zu wissen, was will ich? Vielleicht macht er 2021, die Olympischen Spiele heißen ja nach wie vor 2020, vielleicht macht er dann eben nach Beendigung der Olympischen Spiele auch nochmal so eine Phase, wo er sich neu überlegt, wo er hin will, aber ich glaube, und das zeigen genügend Beispiele aus Deutschland oder weltweit, dass eben du, wenn du wirklich willst, noch lange auf dem Top-Niveau spielen kannst. Die Frage ist eben, will Jun das? Und die Frage wird er sich nach Tokio, denke ich, sicherlich stellen.
Tja, das stimmt. Spricht er eigentlich Deutsch ein bisschen? Ich meine, der war ja so lange in Deutschland auch. Dang, weißt du das? Du wirst mit ihm wahrscheinlich nicht Deutsch sprechen, aber kann er nicht so, hallo, lass uns eine Runde im Schafstall trainieren oder irgendwas? Das schafft
er. Nee. Aber er spricht tatsächlich ist relativ gut Englisch. Also ja. Mit dem kann man sich problemlos verständigen. Das ist gar kein Problem.
Ja, das ist ganz, ganz einfach. Ja.
Das ist ganz einfach. gut, also Shun Mizutani ist auch eine gute Überleitung zu unserem letzten Thema heute. Da haben wir gedacht, Dank, wenn du da bist, ist das wirklich ein gutes Thema, weil es auch schon oft von unseren Hörern quasi nachgefragt wurde, dass sich gewünscht wurde, dass wir darüber mal sprechen, und zwar über den Vergleich von Asien und Europa oder von China und Asien und Europa. Ich denke, allen Tischtennis-Fans ist durchaus die Dominanz der Asiaten, insbesondere der Chinesen, bewusst. Also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann sind 28 der 32 Goldmedaillen, die jemals vergeben wurden, nach China gegangen. Es ging nur eine Goldmedaille nach Europa von Jan-Ove Waldner, 92. Bei WM sieht es nicht viel besser aus. Das sind 63 von 68 Medaillen, wobei nur eine Goldmedaille Werner Schlager damals nach Europa gegangen ist. Also seit 2000 habe ich jetzt mal geguckt. Es gab natürlich noch viel mehr Weltmeisterschaften. Ja, und die Weltrangliste, wenn man sich anschaut, ist das natürlich auch ähnlich. Gerade bei den Damen ist die Dominanz sehr, sehr groß. Also unter den Top 7 der Welt sind sechs Chinesinnen, 17 der besten 20 sind Asiaten, und bei den Herren sind es auch immerhin 12. Also es sind jetzt viele Zahlen, aber es zeigt, glaube ich, schon eindrucksvoll, welche Dominanz da auch ist. Und das ist ja immer so die Frage der Fragen, und ich stelle sie erstmal an Richard, der ja schon so ziemlich alles gesehen hat in der Tischtenniswelt.
Ich hoffe noch nicht. Ich bin immer noch gespannt auf Neues.
Die Frage hast du sicher auch schon tausendmal beantwortet. Warum sind sie denn so dominant? Sind sie so begabt? Sind sie so viele? Sind sie so kompromisslos? Oder was ist das Geheim- oder Erfolgsrezept? Ja, sprechen wir mal von China jetzt zum Beispiel.
Ja, also jetzt hast du einen Fehler gemacht, mir das Wort zu erteilen. Das bedeutet, die nächsten 45 Minuten könnte ich jetzt problemlos darüber zu referieren. Ich versuche mich mal etwas kürzer zu halten. Also der erste Schritt ist natürlich immer, dass da in China eine unglaubliche Tradition hinter Tischtennis steckt. Da ist eine richtig große Tischtennis-Geschichte hinter, und es ist einfach die Nation. Ich glaube, Chuan Zetung war der erste Weltmeister aus dem Kopf raus in Kombination, der, sag ich mal, für China so einen Weltmeistertitel geholt hat. Das ist natürlich eine extreme Geschichte gewesen, die natürlich auch bedeutet, dass diese Tradition über Jahrzehnte und Aberjahrzehnte gewachsen ist. Vergleich das mit Deutschland, mit Fußball. Selbst in Phasen, wo Deutschland jetzt nicht ganz vorne war, hat Deutschland immer eine unglaubliche Tradition gehabt und ein unheimliches Know-how entwickelt. In China ist der nächste Schritt, dass wenn du dort im Trainerteam bist, hast du ein unheimlich hohes Standing. Das bedeutet also, wenn ich jetzt in Deutschland jemanden frage, naja, was machst du beruflich, und du sagst, naja, du bist Tischtennistrainer, das geht bei den Spielern mitunter auch mit manchmal so, und du sagst, ja, das ist mein Beruf, und dann fragt dich dein Gegenüber häufig, ja, ist klar, aber was machst du beruflich? Das ist in China schon komplett anders. Und dann geht's natürlich auch, dass es, du hast was von Kompromisslosigkeit gesagt, naja, ich will sagen, da ist ein unheimlich hoher Konkurrenzdruck insgesamt. Das ist so ähnlich, als wenn man in Deutschland das mit Fußball vergleicht. Es gibt sehr, sehr viele Provinzen, die ganz herausragende Nachwuchsarbeit haben, die eine Nachwuchsschulung haben, und sie fangen halt sehr, sehr, sehr früh an. Wir beginnen das bei uns auch früher eben anzufangen, aber dann sag mal, wann hast du angefangen mit Tischtennis?
Ich habe mit 7 angefangen.
Ja, so, und dann bist du vielleicht sogar ein Ticken spät. Ich denke, dass wenn du jetzt die gleiche Karriere in China gehabt hättest, dass du vielleicht sogar noch vielleicht 1-2 Jahre früher da diesen Kontakt genommen hättest. Und das ist eigentlich eins der großen Geheimnisse. Sehr, sehr früh. Auch die Trainer, die, ich sag mal, die Anfängerschulung machen, die sind oftmals auch herausragende Trainer. Ich habe mal diese mit Zugabe etwas gewagte These in den Raum gestellt. Naja, in China ist es so, da ist Liu Guoliang der Cheftrainer der Herren. Und man könnte einen, ich sag mal, ambitionierten Provinztrainer nehmen und den auf die Position von Liu Guoliang setzen. Natürlich wäre es ein Unterschied, aber es wäre nicht so extrem, weil das Wissen ist so weit verbreitet, dass wahrscheinlich auch der, ich sag mal, Provinztrainer vom Level her sich relativ schnell in so eine, ja, sag mal, Trainerposition auf Nationalmannschaftsebene hineinarbeiten könnte. Und man müsste sich das heute mal überlegen, ob eben man einen Trainer, der hier einen großen Verein trainiert, die Position eines Jörg Roskopf übernehmen könnte. Unvorstellbar. Um einfach mal so, ist, wie gesagt, eine etwas gewagte These, bewusst etwas überzogen dargestellt. Aber das Wissen ist halt sehr, sehr weit verbreitet. Und das sind vielleicht so ein paar, nicht Geheimnisse, aber Fakten, warum China ganz, ganz früh dabei ist. Und es geht ja nicht nur in China, dieses Know-how. Dani, da kannst du ja auch vielleicht ein bisschen was zu sagen. Das ist natürlich auch in Japan sehr, sehr weit verbreitet. Da ist auch so eine Mischung, ich sag mal, zwischen Japan und China, nicht? Also wenn ich jetzt Harimoto, der ja auch so chinesische Wurzeln hat, der aber auch unglaublich früh angefangen hat, oder?
Ja.
Ja. Ja. Ich dachte, der Dank springt gleich ein. Vielleicht, ich meine, du hast ja da, Dani, wirklich auch einen guten Einblick, familiär vorbelastet. Du warst, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr auch mal ein paar Wochen auch in Japan im Trainingslager, stimmt es? Zwischen der Asien-Tour sozusagen.
Genau.
Und was ist denn aus deiner Sicht der große Unterschied oder ja, was macht das eben aus, dass die Chinesen, / die Asiaten da so einen Vorteil haben am Ende doch, ja?
Ja, ich glaube, Richie hat es schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also auf jeden Fall ist es Know-how da ein Riesenthema bei denen. Es gibt ja auch diese Sprüche wie, ja, ich glaube, der Hausmeister hier in China ist auch Weltmeister mal gewesen. Das sagt man ja immer so. Ja, der Hausmeister würde auch hier nicht gewinnen. Und das sagt man ja nicht einfach so, weil es lustig ist. Man sagt es auch so, weil wirklich in China dieses Know-how wirklich so stark verbreitet ist, dass auch im Hobbybereich oder im Amateurbereich, ich glaube, viele Trainer dir wirklich sehr, sehr gute Sachen sagen können. Technisch als auch spielerisch. Und das ist halt auf jeden Fall was, das ist ja in China, glaube ich, einzigartig ist schon. In Japan war ich, wie du gesagt hast, zwischen der Asientour selber auch zu den Lehrgängen da, auch in der Nationalmannschaft. Da war ich auch nicht zum ersten Mal. Ich war jetzt die letzten 3-4 Jahre, seitdem ich Profi gemacht habe, immer mal wieder für 3-4 Wochen in Japan, durfte da mit der Nationalmannschaft mittrainieren oder auch in einer Uni mittrainieren. Und das ist halt auch, ja, ich würde schon sagen, super organisiert von denen, dass sie selbst in den Universitäten, wo sie teilweise trainieren, wenn jetzt keine Lehrgänge stattfinden, da super Trainingsbedingungen haben, da meistens sogar einen Trainer Vollzeit angestellt haben, der immer da ist und nur sich um die Spieler kümmert. Und die wohnt sogar in so, ja, wie mehr oder weniger ein Internat für ja, Studenten. Und haben halt, ja, quasi direkt nach ihrem Zimmer haben die ja die Halle da stehen. Die haben die besten Bedingungen, beste Trainingspartner. Und da wird halt bei denen auch sehr großer Wert drauf gelegt. Auch in Japan ist Tischtennis wahnsinnig am Kommen. Die ganzen Spieler, ich nenne jetzt mal Harimoto oder Ito Mima oder auch Jun, die sind ja fast schon Superstars dort. Also das sind wie bei uns die Fußballer fast. Also so extrem ist es noch nicht, aber die sind schon sehr, sehr berühmt. Wenn du da in der U-Bahn mal rumläufst, dann brauchst du nicht dich wundern, wenn da mal links oder rechts so ein Poster von der Ishikawa oder vom Harimoto da hängt. Und so werden die natürlich auch behandelt und kriegen dann auch die Förderung. Also da ist es mit einer ganz anderen, würde ich sagen, Wertschätzung noch, die sie da auch bekommen, wie Richie das auch gesagt hat, als Trainer in China. Und die werden da mehr oder weniger als Stars gehandelt. Und da wird natürlich da auch ja finanziell auch mehr Geld investiert. Und dann werden da auch bessere Ergebnisse erzielt.
Das Ganze, das ist wirklich, das muss man sich so vorstellen, in Japan ist es noch ein bisschen signifikanter. Man sieht das auf der World Tour mitunter, wenn, ich sag mal, die Japaner kommen, ja, dann rufen wir, oh mein Gott, die Japaner kommen, dann weiß man, dass man sich beeilen muss, um einen Trainingstisch zu bekommen. Als Beispiel mal Österreich Open, da waren plötzlich eine Delegation vor Ort mit 60 Japanern. Wenn man jetzt weiß, dass es eigentlich nur, ja, selbst wenn man ein Auge zudrückt, nicht mehr als 10 Spielerinnen und 10 Spieler melden kann, die wirklich auch spielen, dann hat man immer noch einen Staff von 40 Leuten übrig. Jetzt fragt man sich, um Gottes Willen, wer ist das? Ja, und da sind tatsächlich angefangen von, ich sag mal, dem Ernährungsberater über den Psychologen, über den Videoanalysten bis hin zu, und darauf will ich eigentlich raus, regelmäßigen Trainingspartnern, die tatsächlich eben nur zuspielen. Ich habe mal mit Liu Xiaodong, ich glaube, so ist der Name genau, Liu Xiaodong, sorry, das ist so in China, ja, nicht, dass ich was Falsches erzähle, Dangi, das ist so der Trainerpapst, ja? Das ist etwas älter, früher der Trainer von Wang Lichin. Ich hatte über den Stefan Fegal da ein bisschen Kontakt zu und er sagt, naja, ihr macht in Deutschland einen großen Fehler. Ich sage, ja, wo ist der Fehler? Ja, er sagt, ihr müsst euch eigentlich nur auf 4, 5, 6, 8 Leute konzentrieren und alle anderen sind nur Zuspieler. Ja, und sage ich, okay, wir müssen mal gucken, dass wir erstmal in Deutschland 10 Leute hinbekommen, die auf dem absoluten Top-Niveau sind. In China bedeutet das eigentlich, dass die Besten immer besser werden. Und das mittlere Niveau immer noch ganz vernünftig spielt. Aber das sind so diese kleinen Geheimnisse, die vielleicht dann den Unterschied noch mal ein bisschen größer ausmachen. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland nicht verstecken. Wir sind in vielen Dingen auf einem ganz guten Weg. Aber es ist natürlich noch mal eine andere Stufe, wie das in Japan und wie das in China beginnend mit der Tradition gehandhabt wird.
Also es ist dann doch trotzdem auch eine Frage der Masse, der Masse an Auswahl, der Masse an Trainer, der Masse an Geld, der Masse an Aufmerksamkeit.
Der Masse an Bereitschaft. Ja, also wenn du heute ein kleines japanisches Kind hast, und du fragst hier, was ist dein Ziel, dann kann es dir wirklich passieren, dass du sagst, mein Ziel ist, Tischtennis zu spielen. Und die Leute in der Relation in Europa oder in Deutschland, die findest du deutlich weniger.
Und so ein Weg wie von Dange zum Beispiel, den findet man dann in China und in Japan wahrscheinlich auch nicht, oder? Dass man sagt, der macht jetzt nebenher noch ja die höchste Fachhochschulreife sozusagen, sondern da ist dann, wird dann 100% auf Tischtennis gesetzt.
Ich denke ja, wobei Harimoto hat, glaube ich, seinen Highschool-Abschluss irgendwie bekommen. Das hatte ich so am Rande mitbekommen.
Bekommen oder gemacht?
Gute Frage, keine Ahnung. Dang, weißt du was?
Er hat ihn, glaube ich, tatsächlich, muss man seiner Fairness halber sagen, er hat ihn wirklich, glaube ich, gemacht, aber natürlich auf einer Privatschule. Und ich glaube, die Zeiten wurden ihm dann, oder auch vielleicht die Tests wurden ihm dann so mehr oder weniger nachgereicht, dass das sicher besteht. Weil es auch für die Schule wahrscheinlich nicht schlecht ist, wenn so ein Star wie Harimoto da aus der Schule rausgeht. Deswegen, ja, er hat es gemacht, aber ja, ich glaube, dieses oder letztes Jahr war das.
Ja, genau, ich hab's einmal gesehen, ist groß gefeiert worden. Ja, hast du dein Abi auch groß gefeiert?
Ja, in dem Sinn, dass ich es endlich geschafft habe und mit der Schule nichts mehr zu tun habe.
So war es bei mir auch. Wobei dein Abi war, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber vielleicht dann die Frage auch an dich, wo du jetzt auch schon in Japan und Deutschland trainiert hast. Gibt es denn methodisch auch Unterschiede? Also so ein Lehrgang, unterscheidet der sich in irgendeiner Art und Weise wirklich sehr von einem Lehrgang bei uns? Oder ist da der Unterschied dann nicht so riesig?
Ja, da, ich glaube da rein von den Trainingsmethoden und von allem drum und dran ist es schon sehr ähnlich. Also auch von der Belastung her ist es, ob ich jetzt einen Lehrgang in Deutschland mache oder in Japan mache, ist es gleich hart. Natürlich sind die Bedingungen da teils ein bisschen anders, aber das ist ja auch normal. Was natürlich heraussticht, so wie Richie es gesagt haben, die haben halt einen viel, viel größeren Staff hinten dran. Also da in der Halle bei uns, wenn du siehst, wir haben mittlerweile auch sehr viele Trainer in der Halle, was sehr gut ist für uns, aber die haben dann, kannst du ja eigentlich fast das Doppelte dazu rechnen. Und da hast du immer noch 2, 3 Leute dann rumlaufen, die habe ich vorher noch nie gesehen und die kennst du einfach nicht. Und du weißt nicht, okay, was ist dem deine Aufgabe? Da gibt es da mehr oder weniger einen Schreibtisch oder so ein kleines Büro in der Halle Und da sitzen dann drei Leute vorm Laptop und ich denke mir so, okay, was hat das jetzt mit dem Tischtennis zu tun? Und dann nach dem Training siehst du halt manchmal, okay, ja, hier kommt der Morisono und sagt dann, ja, ich habe vor 2 Jahren jetzt den Aufschlag so und so gemacht, wieso mache ich den jetzt nicht mehr so gut? Dann kommt der Laptop-Mensch und zeigt ihm dann 47 Ausschnitte, was er da gemacht hat. Und ich denke mir so, ah, okay, das ist eine Aufgabe. Und das kriegen wir jetzt auch nach und nach alles, aber die Japaner haben da natürlich ein viel, viel größeres Spektrum an Stuff und auch wahrscheinlich an finanziellen Mitteln.
Ich stelle mir das so vor, die verlassen dann die Trainingshalle, die chinesischen Spieler, und dann kommen schon rechts und links lauter Masseure und im Laufen wird er schon massiert und vorne kommt einer, hält ihm das Tablet hin und zeigt ihm eine neue Spielanalyse. So wie bei Iron Man, wenn der aus seinem Anzug da rausgeht. Richard, du hast den Hausmeister genannt, ja. Es gibt ja auch jetzt in der TTBL zum Beispiel Beispiele wie Shang Kun, ja, der gar nicht mehr international für China spielt, aber dann doch die beste TTBL-Bilanz spielt. Also da merkt man ja auch, wie krass das schon ist. Mach uns doch mal Hoffnung, Richard. Warum wird sich das bald ändern? Es ist ja auch definitiv nicht wirklich gut für den Sport, und das weiß ja auch die ITTF, das weiß auch ein Thomas Weiger zum Beispiel, dass diese Dominanz, das wissen die Chinesen selber ja auch, dass so eine Dominanz jetzt nicht förderlich für das öffentliche Interesse ist. Gibt es Hoffnung, dass wir mal wieder. Ich meine, Schweden war vielleicht mal so ein Beispiel, die dann in diese Phalanx so eingebrochen sind, dass man da vielleicht so einen Turn hinkriegt? Oder ist es schwierig, solange die Strukturen so dominant sind in China und in
Asien? Also, das ist eine ganz schwierige Frage für mich. Ja, ich möchte gerne allen Leuten, Hoffnung machen, ja, weil man muss natürlich in erster Linie dran glauben. Aber Fakt ist natürlich auch, dass wir niemals Äpfel und Birnen vergleichen dürfen. Manpower, mehr Staff und einfach eine ganz große Tradition, wo man ganz, ganz früh auf ein unheimlich hohes Wissen zurückgreift, das ist schon eine Herausforderung. Wir versuchen dieses Level, was man in Deutschland hat, insgesamt zu halten. Es wird immer gefragt, Mensch, was passiert nach einem Jörg Roskopf? Dann kam ein Timo Boll. Dann wurde gefragt, was kam nach dem Timo Boll? Dann haben wir einen Dimitri Ovtcharov. Was kommt nach dem Dimitri Ovtcharov? Wir haben einen Patrick Franziska. Und jetzt haben wir einen Dang Chu. Also insofern, Hoffnung ist da. Ja, und halb im Spaß, halb im Ernst. Wir müssen natürlich einfach auch schauen, dass wir uns immer weiterentwickeln. Und wenn ich mir sehe, wir haben ja nicht nur mit Dang, wir haben auch jemanden mit Benedikt Duda, wir haben ein paar junge Spieler, die auf dem Weg sind, aber der Weg ist natürlich noch weit. Und Dang, vielleicht sag du noch mal 2 Sätze dazu. Das ist natürlich schon eine Geschichte, die eine ganz langjährige sein muss, oder?
Genau, also ich sehe das ähnlich wie Richard. Ich glaube gar nicht, dass jetzt China auch so noch weiter davon so sagen kann, ja, wir werden für immer die dominante Nation sein. Ich glaube, jetzt Japan hat es ziemlich unter Beweis gestellt mit dem Hashimoto, dass da ziemlich viel Druck von hinten nachkommt. Und auch jetzt mit Lin Junyu, nenne ich mal jetzt einen sehr, sehr jungen Spieler, der auch ja der ein oder anderen Topstar schon geschlagen hat von China, da machen die sich auch schon Gedanken, okay, wie kann das sein, dass jetzt so jemand aus Taiwan oder aus Japan jetzt auf einmal so gut wird, so schnell vor allem. Und ich glaube, das ist auch, das hängt auch mit diesem Know-how zusammen. Das hat jetzt mittlerweile, nenne ich da auch mal einen Hugo Calderano, der jetzt auch noch sehr jung ist. Du hättest vor 10 oder 20 Jahren niemals gesagt, dass irgendeiner von Brasilien Tischtennis spielen kann. Also jetzt immer witzig gemacht, ja, okay, spielen wir lieber Fußball oder irgendwas. Aber mittlerweile ist das Know-how ja auch so weit verbreitet schon, dass selbst, ja, jetzt sag ich mal, so Länder, die davor mit Tischtennis nicht so viel am Hut hatten, jetzt so unfassbar stark auch geworden sind. Und ich glaube, wie Richie sagt, die Hoffnung besteht. Also es ist, steht nicht außer Frage, dass mal vielleicht mal auch eine andere Nation den einen oder anderen Titel gewinnen kann.
Absolut. Absolut. Oder wir für ein Handicap sein. Also, die müssen haben wir 2 vor.
Nein.
Nein?
Nein.
Bist du dagegen? Das,
nein, da bin ich absolut dagegen.
ich glaube, da wäre jeder Sportler dagegen, oder? Danke. Also, wenn man schon gegen jemanden gewinnt, dann.
Dann will man es auch richtig machen.
Dann will man es auch richtig machen, ja. Also, ist das keine Option. Und sowas wie Schweden, das war damals dann wirklich eine glückliche Gabe, dass es 2, 3, 4 Spieler mit so einer
Begabung. Es ist tatsächlich so gewesen, dass viele Dinge sehr, sehr gut zusammenkamen. Zunächst mal muss man sagen, dass die Schweden damals eine herausragende Generation hatten. Dass die Chinesen vergessen haben, sich neu zu erfinden. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man sich fortentwickelt. China hatte damals eben in erster Linie auf Penhold-Systeme mitgesetzt. Es war damals noch so Generation Zhang Jialian, Chen Longkan, Teng Yi, der auch, ja, ich sag mal, etwas vorhandschusslastig gespielt hat. Und die Schweden, die tatsächlich damals diese Möglichkeit hatten, erstmal sich körperlich sehr, sehr top zu entwickeln. Und dann sehr, sehr beidseitig zu entwickeln, weniger dieses Kurz-Kurz-Spiel gemacht haben, sondern direkt lang angespielt haben. Und dann ging es oftmals zwei Seiten gegen eine Seite. Ja, also, und das war damals etwas, was China als eine der wenigen Augenblicke oder Jahre aufgehört hatte, sich weiterzuentwickeln. Das war dann tatsächlich das Hauptproblem der Chinesen. Das haben sie natürlich dann vor allem unter Tsai Shenhua dann sehr, sehr gut gemacht, wieder zurückzukommen. Tianjin eigentlich so wieder dieser Turnaround. Ja, und seit der Zeit drehen sie da ihre Kreise und nur ganz wenige, wie zum Beispiel auch Deutschland und deutsche Spieler, können da eingreifen. Aber wer weiß, vielleicht kommt zukünftig auch noch irgendwann Japan in so eine Situation und wir versuchen weiter mitzumischen.
Ein kurzer Ausblick vielleicht noch auf die Frage auch an euch beide, jetzt speziell auf die Chinesen, bei den Herren jetzt vor allem auch, wo wir doch hier die Herren haben, ist jetzt Fan Zedong. Kann man da irgendwie eine Prognose machen oder muss man dann damit rechnen, dass ja plötzlich dann wieder ein 16-Jähriger auf der World Tour auftaucht, der total begnadet ist? Weil ich meine, Malong und Xu Xin sind auch schon ein bisschen für chinesische Verhältnisse in die Jahre gekommen. Kann es vielleicht sein, dass die auch mal wieder in so ein kleines Tal reingehen und man da vielleicht dann auch eine Chance hat?
Also, sagen wir mal so, was natürlich schwierig immer ist, ist, dass du immer an den ganz Großen gemessen wirst, ja. Jetzt, wenn die meisten Nationen eine Nummer 3 hätten, wie zum Beispiel ein Lin Gao Yuan, dann würden die meisten sagen, super, herausragend, ja. Also insofern ist das Jammern auf hohem Niveau. Ich persönlich sehe jemanden wie zum Beispiel Wang Chuqin als jemanden, der wirklich sich anschicken kann, da ganz nach oben reinzukommen. Insofern muss man da einfach sich, glaube ich, auch über China nicht zu viele Sorgen machen. Die werden schon ihren Weg auch gehen, wenngleich sie wirklich von Japan auch angegriffen werden.
Ja, und Daniel, du hast letztes Jahr dein WM-Debüt gefeiert. Wann wird die Team-WM kommen, wo ihr dann China schlagt?
Es ist ganz, ganz schwer, die Prognose da zu sagen. Ich hoffe bald. Aber ich glaube, das kann ich hier im Podcast für die Öffentlichkeit nicht sagen.
Aber vielleicht noch als letzte Frage an dich auch. Du hast gegen Malong gespielt. Ich erinnere mich, in Magdeburg hattest du noch spaßeshalber davor gesagt, vor der Hauptrundenauslosung. Also wenn ich mir einen wünsche, dann Malong. Und dann kam er auch. Was hat dir das gegeben damals? Also sowohl spielerisch als auch vielleicht so, ja, wie soll ich sagen, menschlich oder als dann einer deiner Idole oder das Idol?
Ja, ich muss erst mal sagen, ich glaube auch, das war natürlich auch Pech in dem Moment. Ich glaube, von den ganzen Spielen, die ich 22 bislang gemacht habe, war das tatsächlich mein schlechtestes Spiel.
Und ich hatte gehofft, dass du das sagst, weil ich weiß, wir haben noch drüber gesprochen, und du sagst, Mensch, das hätte ich gewinnen müssen.
Und genau so ist, also gewinnen ist natürlich auch eine andere Schiene, aber ich hätte zumindest ein, zwei Sätze gewinnen können in der Verfassung, in der Malong da war. Es war natürlich auch sein erstes Spiel, muss man auch sagen. Und ich war schon eingespielt und hatte schon 3 Spiele in der Quali gemacht. Und ja, aber trotzdem, es hat mich halt sehr gefreut, weil ich wollte unbedingt gegen einen von den Top-Chinesen spielen, sag ich mal, gegen die Spitze spielen, Malong. Und da wollte ich mal schauen, wie weit ist man tatsächlich weg von ihm. Weil mittlerweile weiß ich auch, ich kann die Bälle übers Netz spielen, ich spiele ganz okay. Aber ich wollte halt sehen, wie gut spielt eigentlich tatsächlich der beste Spieler der Welt. Und das hat mich dann auch natürlich erstmal selbst ein bisschen frustriert, dass ich selber nicht so gut gespielt habe, weil ich dann gedacht habe, okay, wie sehr hätte ich ihn dann ärgern können, wenn ich beim Maximum gewesen wäre. Aber das kann man sich natürlich auch nicht aussuchen. Oder vielleicht war das auch seine Stärke, dass ich gerade in diesem Spiel dann nicht performen konnte. Aber auf jeden Fall hat es mich vor allem, ich glaube, spielerisch und auch mental weit gebracht, weil er war eigentlich in vielen Sätzen zurück gegen mich in der ersten Runde und er war immer noch so cool und hat so eine Selbstsicherheit noch ausgestrahlt, wo ich mir gedacht habe, ey Kollege, du bist hier in der ersten Runde, Schatz, kennst mich wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, weiß gar nicht, wie ich zumindest spiele und liegst hier hinten, aber du strahlst so eine Ruhe aus und denkst dir wahrscheinlich, ja gut, das Ding ziehe ich mir sowieso noch irgendwie rein und am Ende war es dann auch leider so, da habe ich mir gedacht, okay, diese mentale Härte und auch ja, diese Einstellung bräuchte ich vielleicht auch irgendwann. Ja,
diese Lennox-Lewis Attitüde, gell, um mal diese Podcast-Folge zu schließen, weil wir jetzt eigentlich dann doch am Ende schon angekommen sind und
was für eine Überleitung, ja, ne, Benedikt, das ist herausragend, sowas kannst nur du.
Nee, das, ja, also das, ich stelle mir immer noch vor, wie du Lennox Lewis der Halle verweisen möchtest, das ist,
ja, da
schade, dass es keine Bilder gibt davon.
Wurde es mir ganz anders, als er sich dann zu mir umgedreht hat und wie gesagt, wenn du mal vor ihm stehst, der hat ja schon dann seine Karriere beendet gehabt, aber er war durchaus groß und massig.
Guck mal, massig.
Ja, und in dem Zusammenhang fällt mir ein, ich kündige den nächsten Cliffhanger an.
Oh, ich bin gespannt. Dann schnall dich an. Und der wird ein bisschen länger dauern, das können wir gleich sagen, weil wir machen so eine Mini-Sommerpause hier. Wir werden uns dann Mitte, Ende August wieder melden. Aber bitte schieß los mit deinem Cliffhanger.
Ich würde sagen, ich kündige mal an, als Richard Brause gegen Usain Bolt stieß.
Er hat schon mit allem was zu tun gehabt. Das ist wirklich sagenhaft.
Ich wollte gerade sagen, Richard war schon überall.
Ja, es ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Aber deswegen gibt es ja auch diesen Podcast nur. Ja, danke. Ich denke, wir sind an dieser Stelle durch. Möchtest du noch etwas sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen vielleicht? vielleicht kannst du uns mal ein Foto vom Schafstall schicken, dann könnten wir das auf unserem Instagram-Kanal mal posten.
Auf jeden Fall, da habe ich sicher ein paar Bilder auf dem Handy und ich weiß nicht, wie viele von der Nationalmannschaft das tatsächlich hören, aber ich glaube, der Basti oder auch der Steffen, die haben dann auch gute Erinnerungen an die alle und können da sicher auch ein oder zwei Sätze zu sagen. Da machen wir uns auch immer noch gegenseitig darüber lustig, wenn ich mal wieder in der Halle bin und denen Fotos schicke, über was für Zeiten die dann auch gefeiert haben.
Schafstall ist Kult, kann ich nur bestätigen, absolut.
Schafstall ist Kult und der Kuhstall ist woanders. ja, ich würde mich an dieser Stelle mal bedanken. An unsere Hörer, podcast@tischtennis.de. Ich habe es gerade schon gesagt, der Richard geht jetzt 6 Wochen in Urlaub.
Ja, genau.
und dann ich noch 2 Tage. Und dann werden wir uns wieder melden. Vielleicht dann sogar schon mit der Aussicht auf Live-Tischtennis. Auf jeden Fall mit neuen Ergebnissen der Düsseldorf Masters. Vielleicht auch mit einem Sieger dank you dann. Ja.
Ja, aber wir sollten das noch klarstellen. Ich gehe natürlich nicht 6 Wochen in Urlaub.
Das haben sich die Hörer, glaube ich, schon gedacht. Und ich wollte jetzt auch bei Dangi keinen unnötigen Druck aufbauen, was die Düsseldorf Masters betrifft. Aber ich werde es genau verfolgen am Wochenende. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Dank, vielen Dank fürs kurzfristige Dabeisein und die spannenden Geschichten und Einblicke. Ja, und Richard, an dich auch vielen Dank. Schönen Urlaub.
Dankeschön.
Danke. Ja.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, ciao, danke.